What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Happy Science Samstag, ihr Lieben. Wir sind's wieder, Luisa und Marie.
Hallo.
Wie sieht's aus? Wie geht's?
Super geht's. Wir haben nämlich eine ganz nette Nachricht gekriegt nach der letzten Folge.
Ich bin gespannt.
Eine Nachricht gekriegt, von der du auch noch gar nicht weißt.
Und ja, zwar, ich stell's gerade fest.
Jetzt und zwar hat er die letzte Folge über den Anschnallgurt beim Fahrradfahren gehört.
Aha.
Und wir hatten uns ja noch gefragt, ob das eigentlich hier so legal ist mit Podcast hören auf dem Fahrrad und so. So, er macht das immer. Also er schreibt, er
und
macht
es ist
das
legal.
Seit, ja, genau, ist legal.
Das und haben wir ja schon geklärt, ja.
Seit Jahren macht er das, weil er immer auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad angefangen hat, irgendwann Podcast zu hören. Und seitdem kann ich kaum ohne Podcast Fahrrad fahren. War eine sehr lustige Folge, hat mir gut gefallen, mal wieder. Ja, und er wäre aber, glaube ich, fast vor Lachen vom Fahrrad gefallen.
Witzig, er fühlt sich so total beobachtet, so, hä, sprechen die gerade über mich?
Ja, genau.
Kann das sein? Aber ich muss auch sagen, das ist eigentlich wirklich keine gute, also das ist nicht gut, dass man sich das angewöhnt. Ich kann kaum mehr ohne Podcasts auch irgendwie so morgens frühstücken oder dann halt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und so. Es ist immer ein Podcast dabei oder halt Musik oder so. Aber so ohne was auf dem Ohr kann ich kaum mehr.
Also er macht es wohl wie du und macht immer nur einen Kopfhörer rein, auch bei den Kabellosen.
Ja, gut.
Aber ich muss auch sagen, ich meine, mich, also auf jedem Weg, selbst beim Einkaufen im Supermarkt, höre ich was.
Bloß keine Gedanken zulassen, ne? Bloß immer das Gehirn mit irgendwas beduseln lassen.
Lieber
aber solange
Gedanken
es,
von anderen.
Ja, genau, solange es unser Podcast, unsere Gedanken sind, ist das völlig fein. Ihr müsst euch das da nicht abgewöhnen, auch wenn ihr das irgendwie entspannt auf dem Sofa hört. Oder beim Gärtnern, Überleitung des Todes, des Grauens. Aber da werden wir heute auf jeden Fall viel unterwegs sein, beim Gärtnern. Wir sprechen heute über eine Erfindung, die sowohl Blumentöpfe als auch Hochhäuser bruch- und einsturzfest macht. Wir sprechen heute über Joseph Mounier und die Erfindung des Bewährungsstahls.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Also ich muss ja sagen, ich habe eigentlich nicht den besonders grünsten Daumen, aber ich habe diese Woche schon gegärtnert. Also ich war schon dabei.
Okay.
Es sind auch schon
obwohl
die ersten.
Obwohl du keinen Garten hast, also auf dem Balkon.
Ja, es gibt einen, genau, es gibt einen kleinen Balkon.
Schön.
Ich habe aber auch schon die ersten Radieschen vertrocknen lassen. Sagen wir, wie es ist.
Ja, cool.
Also die ersten Dinge sind schon eingegangen, weil es überraschend warm war diese Woche. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also es kann sehr schnell gehen.
Ja.
Aber es wachsen jetzt Kräuter auf diesem Balkon. Und ich habe Zwiebeln geschenkt bekommen, die angeblich man einfach nur reinsetzen muss und dann dauert das jetzt irgendwie bis Spätsommer, bis das welk wird und dann kann man die ernten. Also ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen.
Ich muss sagen, ich habe keinen Balkon, aber ich hatte mal so ein Stück Feld mit ein paar Freunden. Das war auch sehr schön, da habe ich dann auch sehr gerne gegärtnert. Und das ist so ganz spannend, als Stadtkind weiß man teilweise gar nicht, oh Gott, jetzt unter Umständen ist das jetzt hier peinlich, wusste ich gar nicht so genau, wie bestimmtes Gemüse wächst. Und das dann mal zu sehen und wie das auch so im Anfangsstadium aussieht und dann später und das abzuernten und zu kochen, ist schon irgendwie ganz besonders, ne? Wobei, bei unserer heutigen Folge, wir dürfen jetzt hier nicht so viel über Gemüse reden, geht's ja eigentlich eher um Zierpflanzen und so richtig, wie man einen Garten anlegt und so weiter. Also damit habe ich wirklich gar keine Erfahrung.
Geht nicht nur ums Ernten, sondern einfach auch um den Look.
Ja, genau. Vor allem um den Look. Eigentlich geht's nur darum. Und ja, auch davon träume ich so ein bisschen. Aber wir können uns da heute zusammen reinträumen in so richtige Traumgärten, kann man schon, finde ich, sagen.
Ja, genau. Und es geht hier in dieser Folge eigentlich um eine Bauweise, die heute kaum mehr wegzudenken ist in der Baubranche. Mhm. Und zwar geht es um die Stahlbetonbauweise. Sie macht heutzutage einen riesen Anteil an den verwendeten Bauweisen aus. Und in einigen Ländern beträgt der Anteil bis zu 70%. Wahnsinn. Aber wir bleiben jetzt nicht, dass wir auch noch in andere Länder abdriften. Erstmal bei Frankreich. Denn Joseph Monnier kommt aus Frankreich und wir bleiben mal bei ihm und seinem Garten.
Ja, seinem Garten beziehungsweise den Gärten, die er gepflegt hat. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon darauf, mich dahin zu träumen, weil er auch echt nicht in irgendeinem Garten gearbeitet hat, sondern in einem echten Juwel von einem Garten. Was ein ja. Satz. Er kommt tatsächlich auch aus einer Gärtnerfamilie und wird 1823, also vor 201 Jahren, in Frankreich geboren, ganz in der Nähe von Uzès und Nîmes. Und wir sind hier zwar kein Reisepodcast, aber ich muss das jetzt hier loswerden. Das habe ich mir vorgenommen. Ich bin ja so ein bisschen so ein Frankreich-Ultra.
Ja, also, da kennst du dich aus.
Ja,
da
wenn ihr jetzt schon ein bisschen Frankreich-Tipps wollt, dann hier mal einen kleinen Vorgeschmack. Und zwar in Uzès gibt es einen super schönen Markt. Also wenn ihr mal da in der Nähe seid, müsst ihr da hinfahren, wenn dort Markttag ist. Das ist, glaube ich, der schönste Markt, auf dem ich je war, super frisches Gemüse auf so einem ganz tollen Platz mit einem Brunnen in der Mitte. Da gibt's so leckere Pasten und ganz frisches Baguette und auch die Stadt ist super schön und es ist einfach richtig malerisch. Und ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass der kleine Joseph da mit seinen vielen Geschwistern schon damals über den Markt gelaufen ist. Also da träume ich mich jetzt erstmal hin.
Oh, schön. Das heißt, du hast da auch schon gesessen?
Ich bin da jetzt nicht rübergelaufen. Ich war da jetzt nicht als Kind, aber ich habe da gesessen und eingekauft und habe mich inspirieren lassen und das sehr genossen. Das ist wirklich besonders.
Traumhaft. Wow. Und vielleicht haben die da ja auch Pflanzen gekauft.
Wer weiß. Wer weiß. Kann man sein. Auf jeden Fall sowas. Also Samen und so weiter, das haben die bestimmt da gekauft.
Seine Familie hat jedenfalls die Gärten der Herzöge von Uzès gepflegt. Also sie hatten schon einen sehr guten Stand. Aber wie damals weit verbreitet, kann er nicht zur Schule gehen, da alle Kräfte bei der Arbeit gebraucht werden. Also er muss auch schon als Kind komplett mithelfen. Mhm. Er lernt aber dadurch das Gärtnern und eigentlich ist von Anfang an klar, er wird auch irgendwann Gärtner. Mhm. Da gibt es eigentlich gar keine andere Option.
Ja, das kann irgendwie cool sein, finde ich, wenn der Weg so vorgeschrieben ist, dann ja, ist man auch nicht so in der Position, genau, wenn man es halt mag, dann ist man auch nicht so in der Position wie wir heutzutage häufig, dass einem zu viele Türen offen stehen und man nicht so richtig weiß, oh Gott, was will ich denn jetzt eigentlich?
Ja.
Aber kann natürlich auch wahrscheinlich einschränken, ne?
Erinnerst du dich noch an dieses und? Was machst du nach dem
Ja, Abend? Wobei, da muss ich sagen, ich wusste das immer schon so ganz konkret, dass ich das, also ich fand diese Frage nie so unangenehm. Ich glaube, da geht's aber vielen anders.
Ja, aber vielleicht wurde er das halt nie gefragt.
Das glaube ich auf jeden Fall. So cool der war. Joseph, der wird auf jeden Fall Gärtner. Aber das Gute ist, er liebt ja das Gärtnern auch und er wird auch richtig gut darin. Als er knapp 19 Jahre alt ist, holt der Herzog ihn zu seinem Schloss in Paris. Also ich kann mir schlechtere Arbeitsstellen vorstellen. Mhm. Und in dieser Zeit lernt er dann tatsächlich auch lesen und schreiben. Und seine Gartenarbeit findet wirklich Anerkennung, sodass der Herzog ihn gelegentlich auch für andere herrschaftliche Gärten ausleiht. Also er ist da wirklich einfach ein anerkannter und ja, gepriesener Gärtner. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht fürs Ego. Und das verschafft ihm dann Kontakte, die ihm später auch noch nützlich sind. Da kann er dann sehr gut seine Geschäfte drauf aufbauen.
Ja, und erstmal kommt nach 4 Jahren wirklich sein Traumjob um die Ecke, quasi direkt zu ihm, denn er nimmt eine Stellung an im Jardin der Tuilerie, also wieder so ein wundervoller Garten, wo er die Orangerie und die empfindlichen Gewächshauspflanzen dann versorgt, stelle ich mir auch so richtig idyllisch vor. Das klingt schon so, ach.
Für mich ist Orangerie eins der schönsten Wörter, die es gibt, weil es so nach Sommer klingt und Leichtigkeit und es riecht gut und dieses Orange und es ist wirklich, es löst ganz viel bei mir aus.
Heute sind ja viele Orangerien nur noch, Cafés, ne?
Ja, oder so.
Was dann früher mal sowas war.
Hochzeitslocations oder so. Ja, in Köln gibt es ja auch so eine Orangerie, aber das klingt einfach toll, finde ich. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da gut feiern kann.
Ja, und man hat auch direkt so einen Duft in der Nase, das stimmt.
Und da arbeitet er jetzt.
Und er pflanzt da jetzt jede Menge Büsche und Pflanzen und damals werden statt der heute bekannten Ton- oder Plastiktöpfe Pflanzkästen aus Holz verwendet. Das klingt ja jetzt erstmal auch sehr schön, finde ich, also optisch, wenn wir wieder beim Look bleiben, stelle ich mir das sehr schön vor. Aber, also er benutzt diese Töpfe, um die Orangenbäumchen aufzuziehen und zu transportieren. Nachteil ist, die halten sich nicht so lange, weil sie ja eben aus diesem Holz nur sind. Und anstatt sich dann aber einfach diesem Schicksal zu ergeben, dass die immer so schnell kaputt gehen, tüftelt er an Lösungen.
Ja, das sind ja immer so die besten Geschichten, finde ich. Ne? Wenn Personen Probleme nicht nur erkennen, weil ich glaube, dann würden wir nicht über sie sprechen, so Person XY hat 1905 ein Problem erkannt und Punkt. Sondern wenn sie tatsächlich diese Probleme auch angehen, ne? Wie zum Beispiel Melita Benz, die den Kaffeefilter entwickelt hat. Da gibt es auch eine Folge zu, hört da gerne nochmal rein. Das ist auch irgendwie immer noch eine meiner liebsten Folgen, weil ich sie einfach so genial finde.
Sie hat uns alle vor Kaffeebrüt gerettet.
Ja, genau. Also sie hat ja den Kaffeefilter entwickelt, den wir teilweise heute noch nutzen. Also Melita gibt es ja auch heute immer noch als Firma, als sehr, sehr große Firma. Und sie hat sich damals halt so aufgeregt, dass ihr der Kaffeebrüt, das Kaffeepulver so zwischen den Zähnen hing und ist dann kurzerhand hingegangen und hat sich da was überlegt. Und Joseph sucht jetzt jedenfalls auch nach einem dauerhaften und auch billigen Ersatz für diese hölzernen Pflanzkästen, die ihm da immer unter den Händen wegmodern. Und er beginnt damit, die Kästen aus Zementmörtel zu bauen. Zement, genauer gesagt Portland-Zement, ist zu der damaligen Zeit auch eine relativ neue bzw. wiederentdeckte Erfindung und dient so als Bindemittel im Beton. Und der Mörtel, den Mounier für seine Kästen verwendet, ist eine Mischung aus Zement, Sand, Schlacke oder Ziegelbruch und wird dann so mit Wasser angemischt. Also er geht richtig hin und weg von seiner Erde und den Pflanzen und begibt sich da quasi eigentlich auf so ein Feld, was eher so den Bauingenieuren vorbehalten ist. Und diese fließfähige Masse lässt sich in jede beliebige Form gießen und härtet anschließend aus. Und diese Kästen sind dann wirklich ein perfekter, dauerhafter Ersatz für die hölzernen Kübel. Also er findet da schon nach so ein bisschen Experimentieren schon eine gute Alternative zu den Holzkübeln.
Das klingt so ein bisschen, als hätte der so eine Matschanlage gehabt in diesem Garten.
Ich glaube, so war das auch. Ich frage mich auch, wo er das dann so gemacht hat. Hatte er da so ein kleines Eckchen im Garten, wo die hohen Herrschaften nicht hinkamen oder so? Ja. Also er hat da ja schon so ein bisschen rumgemanscht, ne?
Ja, und kam er bestimmt immer mit so völlig grauen Händen zur Arbeit und so.
Genau. Steckte immer so bis zu den Ellbogen in irgendwelchen Kübeln und so. Aber es war ihm halt ein wichtiges Anliegen und das sollte sich auch auszahlen.
Ja, er hatte ja ein Ziel, ne? Ja. Also er brauchte ja einen guten Ersatz. Und er dachte jetzt eben, er hätte den perfekten, dauerhaften Ersatz gefunden, aber denkste, denn es passiert ihm immer wieder, dass die Wurzeln der Bäume so starke Kräfte auf den Topf ausüben, wenn die halt dann in diesem Topf gewachsen sind, dass der Topf gesprengt wird. Also das ist schon mal super unpraktisch, dass manchmal einfach diese Bäume zu stark werden. Und meistens springen ihm aber die Töpfe, wenn es kalt wird und friert. Denn wenn das Wasser in den Poren des Topfes gefriert, kommt es zu einer Volumenausdehnung von circa 9% und gleichzeitig verringert sich die Dichte des Wassers. Das ist ja auch der Grund, warum Eis auf Wasser schwimmt, weil Eis eine niedrigere Dichte hat als flüssiges Wasser. Und ihm gehen auf jeden Fall im Winter ziemlich viele seiner selbstgemachten Töpfe kaputt. Das heißt, wieder voll der Frustmoment. Dafür muss jetzt auch wieder eine Lösung her. Und eines Tages kommt er dann darauf, er legt in die Blumentöpfe eine Einlage aus Eisengeflecht. Und tada, die Töpfe sind viel stabiler. Und er muss sich endlich nicht mehr um die kaputten Töpfe kümmern. Also damit hat er es gefunden. Ja, anscheinend hat er einige Jahre mit diesen Behältern experimentiert, um diese beste Zusammensetzung seines Materials zu finden. Also wir reden nicht, dass es jetzt zu einfach klingt, es ging ja um mehrere Jahre.
Ja genau, man liest das dann immer so nachträglich, ja dann hat er dann noch so Eisen vielleicht reingelegt, aber das ist ja so schlau einfach, diese zwei Materialien zu mischen. Und dieses metallene Geflecht war tatsächlich der entscheidende Unterschied, denn als sogenannte schlaffe Bewehrung in den Zementmörtel bzw. Beton eingelegt, hat sie die Aufgabe, die entstehenden Zugspannungen im Beton aufzunehmen, die ja entstehen, wenn da zum Beispiel eben Wasser eindringt, was dann gefriert, und die Rissbildung zu begrenzen. Und das klappt, weil Beton und Stahl einen nahezu identischen thermischen Ausdehnungskoeffizienten haben. Also sie dehnen sich quasi identisch aus, bei unterschiedlichen Temperaturen. Und damit hat er dann die Grundlage für den heutigen modernen Stahlbeton gelegt. Er hat zwei verschiedene Baustoffe kombiniert, die sich eben mit unterschiedlichen Eigenschaften perfekt ergänzen. Also Beton hat eine vergleichsweise hohe Druckfestigkeit, kann in seinem fließfähigen Zustand in beinahe jede Form gedrückt werden. Also kann man sich ja mal umgucken, wo Beton überall genutzt wird, und ist auch relativ günstig. Und die Zugfestigkeit ist aber schlecht von Beton. Also einfach so eine Brücke aus Beton bauen ist keine gute Idee. Sie liegt bei Beton nämlich nur bei rund einem Zehntel von der Druckfestigkeit. Also wir können uns merken, Beton gleich gut für Druck, aber nicht gut für Zugfestigkeit. Und genau hier kommt der teure, aber hochbelastbare Stahl ins Spiel. So ähnlich wie Mounier damals erkannt hat, positioniert man den Stahl nämlich heutzutage am besten in die Bereiche des Betons, wo so Zugspannungen auftreten, zum Beispiel bei Brücken. Denn sobald der Beton nur im geringsten reißt, und wir sprechen hier wirklich von so Mikrorissen, kann er schon nicht weiter reißen, weil dann schon der Stahl im Beton liegt und die weiteren Spannungen aufnimmt. Bisschen Theorie, Bauingenieurwesen ist das hier auf jeden Fall. Und der Nachteil beim Stahl ist, dass der eben sehr schnell rostet. Deswegen musste da auch eine Kombi her. Deswegen werden ja zum Beispiel so Bauwerke wie die Golden Gate Bridge und der Eiffelturm permanent mit Rostschutzfarbe lackiert. Ja. Also das sind eigentlich so Gebäude, die sehr unpraktisch sind und wirklich nur der Schönheit dienen. Also man kennt das bei der Golden Gate Bridge, da gibt es auch so ein paar Dokus drüber. Diejenigen, die da die Golden Gate Bridge streichen, die streichen sozusagen mehrere Monate von links nach rechts. Und wenn sie dann rechts angekommen sind, streichen sie quasi wieder von rechts nach links.
Weil das und hier so oft kommt, gemacht werden muss.
Oh, schlimm, ey. Die Vorstellung, richtige Sisyphos-Arbeit. Und hier kommt dann aber diese geniale Eigenschaft des Betons ins Spiel. Denn Beton ist hochalkalisch und hat einen pH-Wert von 12 bis 13. Und deswegen muss man auch immer schön Handschuhe tragen beim Betonieren, wenn man sich die Hände nicht verätzen möchte. Deswegen ist aber das Geniale daran, dass bei diesen alkalischen Bedingungen der Stahl eben nicht rosten kann, und somit ergänzen sich diese beiden Baustoffe in Perfektion. Und das war Mounier damals natürlich alles noch nicht bekannt. Das ist jetzt so das Wissen, was man heutzutage aus den Ingenieurfächern hat. Aber er hat sich riesig darüber gefreut, dass seine Töpfe eben auch den Winter überstehen. Also er hat alle praktischen Eigenschaften von Beton mit denen von Stahl kombiniert und hat einen genialen Werkstoff sozusagen geschaffen. Achtung, jetzt kommt ganz kurz Werbung. Was genau da läuft, das wissen wir vorher auch nicht.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Werbung Ende.
Ja, und du hast recht, wie faszinierend, dass er das rausgefunden hat, weil er ja wirklich gar kein Vorwissen hatte,
ja.
Also theoretisch überhaupt nicht.
Es ist ja 200 Jahre her, ne? Also ja, etwas weniger, aber Wahnsinn.
Ja, und er war
so
eben Gärtner. Also,
ja, genau.
So, er hatte ja nichts jetzt über Werkstoffkunde oder so gelernt.
Ja. Aber er hatte dieses Tüftelgen anscheinend. Also das ist manchmal mehr wert als jeder Uni-Abschluss oder jede Ausbildung oder so.
Genau,
ne?
Und sein Vorteil ist auch, er kann das dann direkt in der Praxis testen und bemerkt jetzt auch, diese Kästen, die kann man eigentlich auch für andere Dinge super verwenden, zum Beispiel als Wasserbehälter. Denn damals gibt es noch keine öffentliche Wasserversorgung. Und ohne seine Stellung in dem Garten aufzugeben, beginnt er jetzt noch zusätzlich einen kleinen Betrieb als Landschaftsbauer und er erhält Aufträge aus entfernten Orten wie Versailles oder Straßburg. Das heißt, er expandiert quasi so ein bisschen.
Ja, oh ja, und das dann direkt sozusagen von Frankreich in die ganze Welt. Und das Gute ist, die Gartenmode, so kann man es nennen, ich finde das ein witziges Wort, damals erinnert so ein bisschen an so heutige Freizeitparks. Also ich musste da zumindest direkt dran denken. Also diese riesigen Schwimmbadlandschaften oder eben Freizeitparks, wo so Höhlen oder sowas nachgebaut werden. Denn damals hat man ganz gerne in Gärten so künstliche Felsgruppen und Grotten angelegt. Finde ich ja ganz fürchterlich. Ich hoffe, damit trete ich hier niemandem zu nahe. Ich finde es nicht schön.
Oh, wir sagen es ihm nicht. Zum Glück hört das nicht mehr.
Nee, genau. Und für alle anderen, jeder soll seinen Geschmack durchsetzen. Wenn man eine künstliche Grotte in seinem Garten haben will, dann soll man das machen.
Und wobei wir natürlich komplett gegen Steingärten sind. Das muss man jetzt ja auch nochmal kurz droppen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also mich sprechen diese Grotten auch nicht an. Aber damals war das modisch. Und ich meine, wenn man so viel Geld hatte und so große Gärten, dann musste man sich auch irgendwie immer neue Sachen einfallen lassen. Ne? Ja. Also da musste dann auch mal eine künstliche Grotte her.
Genau, wenn man die nicht hatte, dann ja.
Ja, Joseph kam es auf jeden Fall sehr zugute, denn er hat jetzt da auch mit seiner Zementmischung diese Grotten und Felsgruppen und so weiter gebaut und dann sozusagen künstlich nachgestellt, wie das in der Natur aussieht und hat die dann mit diesem Drahtgeflecht haltbar gemacht. Eisenzement nennt er seine Erfindung und mit diesem Material kann man tatsächlich so ziemlich alles bauen, auch so kleine Pavillons, Fässer, also solche Sachen waren da total modern und das sah dann oft so aus wie Holz, also es hatte so eine Holzstruktur. Ja, alles jetzt nicht so mein Geschmack, aber der Adel hat's geliebt und der Adel hatte Geld, also hat er es gemacht.
Genau, das ist die Hauptsache. Es läuft bei ihm geschäftlich. Die Mode ist auf seiner Seite und die Liebe auch. Ich wollte gerade schon sagen, die Sterne auch, aber
die vielleicht auch. Die haben vielleicht den richtigen Weg gezeigt.
Also privat können wir ja auch mal kurz erzählen. Er heiratet, bekommt zwei Kinder, verdient ordentlich Geld, also die Familie hat ein gutes Leben und ein paar Jahre später beantragt er dann auch endlich sein erstes Patent für Gartenbehälter. Anschließend erweitert er sein Patent auf Rohre, Wasserbecken und später auf größere Platten. Er leitet einen großen Betrieb, hat Angestellte. Es könnte nicht besser sein. Also seine Erfindung führt ihn da in fantastische neue Welten, bis eines Tages der deutsch-französische Krieg ausbricht.
So ist es ganz oft in unseren Geschichten. Ne? Es lief und dann bricht irgendein Krieg aus. Oh.
Ja.
Da wird einem irgendwie erstmal bewusst, wie viele Kriege es gab.
Und was die halt auch verhindert haben, ne? Also, so, weil das ist ja jetzt so wirklich, also nicht höhere Gewalt, weil das sind schon Menschen, die das beginnen.
Ja, stimmt.
Aber,
ja. Das ist immer greifbar, wenn man so Einzelschicksale dann hört, ne? Und bei ihm war das ganz besonders schlimm. Joseph und seine Familie verlieren praktisch alles. Also er verliert seinen gesamten Besitz. Am Ende dieser viermonatigen Belagerung, die dann da noch gefolgt ist auf diesen Krieg in Paris, plündert die hungernde Bevölkerung tatsächlich auch den kompletten Betrieb auf der Suche nach Essbarem und das preußische Bombardement zerstört schließlich den kompletten Rest. Also wirklich, ihm wird alles genommen, ihm und seiner Familie. Und er überlebt mit seiner Familie nur ganz knapp dann den darauffolgenden Winter mit Temperaturen bis minus 23 Grad. Richtig, richtig heftig, ein ganz schwerer Schlag. Und nach dem Krieg baut er seinen Betrieb dann ganz mühsam wieder auf und berappelt sich. Und musste aber ziemlich so aus der Asche wieder hervorkriechen. Also mit nichts versucht er das dann da wieder aufzubauen. Und er weiß ja, wo er schon mal stand und möchte da natürlich gerne wieder hin zurückkehren. Er baut vor allem in der Umgebung von Paris dann eine große Anzahl von geschlossenen Wassertanks. Das ist da dann das, was am meisten nachgefragt wird und ist damit dann auch einigermaßen erfolgreich. Kommt aber erstmal nicht mehr wieder zu dem Ruhm zurück, den er vor dem Krieg hatte.
Ja, also und ihr merkt auch schon, es geht jetzt um ganz andere Bereiche. Also wir reden nicht mehr darum, irgendwelche prunkvollen Gärten zu verschönern, sondern Jetzt geht es eben um Wassertanks, weil die gebraucht werden. Er arbeitet aber weiterhin extrem gewissenhaft und das bringt ihm dann mit der Zeit doch wieder einen tadellosen Ruf ein. Er legt zum Beispiel großen Wert darauf, sich auch nach Jahren noch bei seinen Kunden nach dem Zustand seiner Bauwerke zu erkundigen und zum Beispiel Referenzschreiben einzuholen. Also heute würde man wahrscheinlich Google-Bewertungen sammeln. Er hat Referenzschreiben eingeholt. Und dabei wird ihm immer wieder bestätigt, dass seine Reservoirs auch Temperaturen von unter minus 20 Grad unbeschadet überstehen. Mhm. Und dass diese Behälter das aushalten, ist natürlich ein richtiges Qualitätsmerkmal. Er baut auch andere Sachen neben den Wasserbehältern, zum Beispiel eine Brücke und eine freischwebende Treppe. Das, finde ich, klingt schon viel spektakulärer als so eine Grotte.
Und das stimmt. Und macht er eine Holzoptik.
Ja, genau. Und das macht er aber alles mit seinem Bewährungsverfahren.
Ja, richtig genial, dass er das dann auch so auf andere Projekte so adaptiert, ne? Also er merkt, okay, das ist richtig gut, das funktioniert und dann baut er da quasi alles draus. Also es ist richtig
gut, dass er das hat.
Stark, ja.
Dann passiert aber wieder eine weitere Entwicklung, als die Gemeinden nämlich ihre Wasser- und Abwasserleitungsnetze ausdehnen, sinkt die Nachfrage nach Wasserbehältern und Joseph muss sich deshalb seine Kunden in immer größerer Entfernung von städtischen Zentren suchen. 1886 lässt er sich seine Idee schützen, den Hausbau mit vorgefertigten Betonplatten zu vereinfachen. Er beschreibt dieses Haus, was er damit bauen kann, als erdbebensicher und resistent gegen Eis, Feuchtigkeit, Hitze und Feuer. Also ein richtig stabiles Haus.
Ja,
genau. Und bei der Ausführung eines Auftrags für solch ein Haus in Nizza kommt es dann aber leider zu einem schrecklichen Unfall. Sein zweiter Sohn Paul, also das ist der Sohn von Joseph, der stirbt nämlich, weil er von einem Gerüst stürzt an so einem Haus. Das heißt, sein einer Sohn stirbt durch seine Arbeit. Das ist natürlich für Joseph schon mal super schrecklich. Und sein erster Sohn, Pierre, der hat auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Die haben den Kontakt unterbrochen, weil es da einen familiären Streit gab. Das heißt, Joseph ist jetzt 64 Jahre alt und er steht so in seinem Geschäft, hat plötzlich gar keinen Nachfolger mehr, hat keine Unterstützung. Er war das ja so gewohnt, dass immer in seiner Familie alle in einem Betrieb zusammengearbeitet haben. Und er steht da plötzlich komplett alleine.
Ja, es ist wirklich ein Auf und Ab in seinem Leben. Super tragisch. Und er muss jetzt deshalb tatsächlich Konkurs anmelden, gründet aber ein paar Jahre später eine neue Firma, die auf so Wendeltreppen aus Beton spezialisiert ist. Es ist echt gut, dass seine Bauweise einfach so anwendbar auf verschiedene Bauten ist. Das nutzt er dann eben auch. Ja, aber die großen Geschäfte sind dann tatsächlich vorbei. Und als er sich aus dem Geschäftsleben zurückzieht, werden ihm dann auch noch die Forderungen von Gläubigern und der Steuerbehörde zum Verhängnis. Die meinen nämlich, dass er super hohe Einkünfte eigentlich haben müsste, weil er ja total viele Patente angemeldet hat. Und sie gehen davon aus, dass er da durch richtig reich wird. Tatsächlich soll er aber in den 30 Jahren nur insgesamt so 200.000 Franc Lizenzeinnahmen eingenommen haben, also nicht besonders viel, und ist dann tatsächlich durch diese, dadurch, dass sie dem immer mehr Geld abknöpfen, im Ruhestand richtig mittellos, also richtig in Armut lebt er da eigentlich, während er ja vorher wirklich zu Beginn seiner Bautätigkeit wirklich ein reicher Mann war.
Ey, was eine Geschichte, oder? Also wirklich so vom Gärtner zum Millionär, zum mittellosen Pensionär. Also der hat wirklich ja alles durch.
Ja, das stimmt. Es ist wirklich ein Auf und Ab in Josephs Leben.
Ja, es passiert dann noch was Starkes, denn 1902 senden einige ausländische Firmen eine Petition an den französischen Präsidenten, dass Joseph, der Erfinder des Eisenbetons, eine staatliche Rente erhalten soll, und sie beginnen eine Spendensammlung für ihn. 4 Jahre später stirbt er aber. Seine Idee lebt zum Glück bis heute weiter. Das ist die positive Nachricht am Ende. Denn ohne Monier-Stahl, so wird er auch genannt, ohne Bewährungsstahl, wäre es nicht möglich, dass wir Hochhäuser bauen, Brücken, die nicht einstürzen und eigentlich fast alle Bauwerke, die wir heute so um uns sehen, die sind nur möglich, weil sie mit seinem Bewährungsstahl gebaut werden.
Richtig genial, richtig tragisch auch irgendwie.
Ja, und weißt du, woran ich aber auch denken muss, dass ich finde es total interessant zu wissen einfach, dass der Erfinder von Beton eigentlich Gärtner war.
Also ja, das stimmt, nicht von so Beton.
vom Eisenbeton, genau.
Ja, genau. Ja.
Vom Eisenbeton, genau.
Das ist richtig stark, nur weil er sich über die zerbrochenen Töpfe geärgert hat. Also einfach aus so einem Ärger heraus.
Ja.
Wenn ihr noch andere Alltagsgegenstände habt, von denen ihr gerne mal die Geschichte dahinter erfahren möchtet, dann schickt die uns doch super gerne. Vielleicht ist da ja eine spannende Geschichte dabei, eine Wissenschaftsgeschichte. Dann stellen wir die gerne nächstes Mal mal vor. Also wir haben jetzt den Anschnallgurt, ne, den Melitta-Filter, den Kaffeefilter und hier jetzt das Monier-Eisen. Entschuldigung, Bewährungsstahl.
Es war wieder schön mit euch, Leute.
Ja.
Danke, dass ihr zugehört habt.
Ein inneres Blumenpflücken, egal wo ihr uns gehört
habt.
Vielleicht ja sogar beim Gärtnern. Vielleicht ist hier jetzt jemand dabei, auf den das zutrifft.
Ja, dann schickt uns auch gerne eure Garten-Updates, ne?
Oh ja, bitte. Ist euch schon mal ein Topf zersprungen? Liegt es daran, dass da kein Eisen drin verbaut war? Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.